ARD.
Ich bin bei einem Spiel, da haben wir gegen Glasgow Rangers gespielt, dienstagsabends, bin ich ins Kaufhaus Wertheim und habe mir einen hellblauen Sweatshirt gekauft. Das hatte ich dann abends an. Da war weder eine Nummer, ich habe nur das Gefühl, ich habe jetzt mal einen brauchbaren Pulli an.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Und da sind wir wieder, nur der FCK, der Podcast bei SWR Sport, hier in Kaiserslautern im Studio, Sebastian Zobel, hallo.
Servus und hallo.
Und wir freuen uns auf den Besuch eines ehemaligen Torhüters, eines ehemaligen Trainers des FCK, aktuell im Ehrenrat des ersten FC Kaiserslautern. Herzlich willkommen, Sepp Stabel, hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir freuen uns sehr und wollen am Anfang nochmal zurückschauen auf den Sonntag 0:3 gegen Holstein Kiel. Die Negativserie setzt sich leider so ein bisschen fort. Ein Punkt aus den letzten 5 Spielen. Wir wissen, du bist bei jedem Heimspiel dabei. Wie hast du diese Partie gesehen und auch erlebt?
Insgesamt für mich nach dem Spiel war es etwas ernüchternd. Wobei ich weiß, dass man Spiele verlieren kann. Es geht mir aber immer wieder darum, wie man die Spiele verliert. Und das war einfach nicht das Gesicht, was wir kennen von unseren Spielern. Es war kein Aufbäumen da, es war zu wenig Selbstvertrauen in der Mannschaft da. Und das hat sich über 90 Minuten gespiegelt. Deshalb war die Enttäuschung relativ groß. Wobei ich sagen muss, für mich, ich kenne die Situation, Spiele zu verlieren. Deshalb denke ich in die Zukunft und mache mir jetzt keine großen Gedanken, weil ja jetzt schon wieder viele Dinge umgekehrt werden, Personalpolitik und so weiter. Ich beteilige mich daran überhaupt nicht.
Aber man muss schon sagen, das war schon gar nichts. Ne? Also man muss es, glaube ich, einfach recht so sagen, Stefan und ich,
wir waren ja auch beide da. Ja, auf der Pressetribüne. Ich habe mich irgendwann mal umgedreht und habe gefragt, was ist denn das für eine Sportart? Ja. Also dieses FCK-Spiel hat mir da gefehlt.
Das hat gefehlt, und was wir uns auch gefragt haben, oder vor der Länderspielpause war so das Ding, dass man gedacht hat, okay, die brauchen jetzt vielleicht echt mal ein bisschen, können, also durchschnaufen tut man ja nicht wirklich, die bereiten sich ja intensiv vor, aber mal so ein Break vom Spielen, und man hat eigentlich gedacht, die kommen mit so ein bisschen frischen Wind aus der Länderspielpause, aber es war irgendwie genau das Gegenteil der Fall, oder?
Ja, ich geb euch beiden vollkommen recht. Das ist das, was ich persönlich nicht verstehe, dass die Mannschaft ja nach 13 Spielen einigermaßen tabellenmäßig gut dastand. Braucht man nicht reden. Aber dass das Selbstvertrauen innerhalb von so ganz kurzer Zeit im Spiel weg ist, da mache ich mir meine Gedanken und kann wirklich nicht sagen, woran das liegt. Die Selbstkritik der Spieler ist ja da. Und die müssen auch daran arbeiten. Es kann nicht sein, dass ich als Profi nach 20, 25 Minuten total mein Selbstvertrauen verliere. Und nicht nur ein Spieler. Es waren dann mehrere Spieler, die wenn man den Stecker zieht bei 4, 5 Spielern, die dann einfach nichts mehr auf die Platte bringen. Und das war für mich so enttäuschend.
Es gab ja auch einige individuelle Fehler, angefangen vom Rückpass von Clement, einem sehr erfahrenen Mann. Wir wollen mal Dirk Schuster nach dieser Partie mit seiner Einschätzung hören.
Auf der Uhr steht 0:3, wieder 3 Gegentore. Ja, fühlt sich scheiße an. Ist doch auch ganz normal. Trotzdem gilt es jetzt, nicht alles in Schutt und Asche zu reden und alles schlecht zu machen. Wir haben gesehen, wie eine sehr selbstbewusste Kieler Mannschaft hier aufgetreten ist, die so ein bisschen momentan den Lauf hat, den wir nach dem 2. Spieltag in Folge hatten, und waren mit Sicherheit nicht in die Partie gegangen, um zu sagen, ja, jetzt gucken wir mal, was passiert, und vielleicht, nee, wir wollten das Spiel schon gewinnen. Das war unser fester Vorsatz.
Wie kann es denn sein, dass so ein Lauf, der Dirk Schuster spricht das ja an, nach dem 2. Spieltag, die ersten beiden Spiele wurden ja verloren, dann kam ja diese positive Serie, diese fehlende Konstanz. Wie kann das denn sein, dass so eine Mannschaft plötzlich, also als hätte einer da wirklich mal reingehauen, diese Dominanz und auch diese Konstanz verliert? Du warst ja selber Trainer, warst selber Spieler, du kennst ja diese Situation.
Ja, ich glaube, das ist das große Rätsel, welches dies bei den Trainern manifestiert. Wie kommen wir da raus? Warum ist das passiert? Es geht nur in den persönlichen Gesprächen, das zu ergründen, wieso, warum, woher. Global kann man das gar nicht beantworten. Es war genauso für die Trainer verwunderlich oder auch ganz schwer zu verstehen, dass plötzlich Selbstvertrauen weg ist. Ich habe die Jungs noch im Laufe der Woche im Training gesehen. Da haben die gesprüht vor Selbstvertrauen. Und das ist das, wenn ich relativ nah an der Mannschaft bin, das dann sonntags zu sehen, dass vieles plötzlich ganz weg ist. Und nicht nur bei einem Spieler. Aber wie auch immer, die Trainer, das Trainerteam ist jetzt gefragt, die müssen das ergründen und dann geht's einfach weiter. Kopf hoch und weiterarbeiten und arbeiten und positiv denken. Das, was mir gut gefällt, ist die Selbstreflexion von den Spielern. Und das muss helfen für das nächste Spiel oder für die restlichen Spiele.
Um auch die anderen so ein bisschen wieder aus dem Tief rauszuziehen. Ja, ja. Du brauchst diese Führungsspieler. Aber ja. Dirk Schuster, kommen wir nochmal auf den Kick zurück. Der hat ja dann zur zweiten Halbzeit auch einiges versucht. Oder das Trainerteam. Ja. Es kamen ja drei neue rein.
Ja.
Aber trotzdem ist es nicht besser geworden.
Ich will mal so sagen, man hat gemerkt, dass der Versuch da war. Mhm. Der Versuch langt aber nicht. Aber wieder zum falschen Zeitpunkt kriegen wir ein absolut vermeidbares Tor aus einem Einwurf. Also das war genau wieder so ein Stellungsfehler, wo man sagt, das darf nicht passieren. Und dann haben die zum richtigen Zeitpunkt 3-0 gemacht und das war für uns dann, ich sag mal in Anführungszeichen, der Genickbruch.
Die Sache ist ja, wir haben ja hier schon gestanden zu einer Phase, als es besser lief und haben drüber gesprochen, Mensch, der Kader, der ist auch in der Breite dieses Jahr oder diese Saison viel besser aufgestellt als sonst. So, und jetzt mittlerweile, jetzt reden wir drüber, dass auch die Einwechselspieler, die oft in der Saison, das muss man ja auch sagen, ihre Leistung gebracht haben, dass sie jetzt auch nicht mehr getan haben im vergangenen Spiel. Dann, und wenn der ein oder andere Schlüsselspieler wie Ragnar Ache verletzt ist und länger ausfällt, dann sieht man, dass dann echt was fehlt.
Ja.
Und das ist echt irgendwie die Frage, oder die man sich stellt, ist, wie kann das sein, dass das Kollektiv, dass das bei allen dann nicht mehr funktioniert auf einmal?
Ja, genau das, was wir ja eben besprochen haben. Plötzlich funktioniert das Kollektiv nicht mehr. Das ist das, wo ich drüber nachdenke, wie kommt man da raus? Und nach meiner Meinung geht das einfach nur durch ganz, ganz, ganz viele Einzelgespräche mit jedem Einzelnen oder gruppendynamisch das machen mit kleineren Gruppen, zu sagen, was ist los? Mir fehlt auch in der Mannschaft so, wenn ich mir jetzt den Holtby angucke, den habe ich ja von der Tribüne gehört, dass wir da jemand haben, der mal richtig dazwischen haut oder mal eine Ansage macht auf dem Blatt. Das war nicht zu hören, weil die Köpfe waren ja unten. Und dann traut sich keiner mehr, was zu sagen. Und das hat mir auch gefehlt.
Sebastian, du hast Ragnar Ache angesprochen, leider verletzt. Der weiß, wo das Tor steht, hat er bewiesen. Der war bei uns bei SWR Sport zu Gast am Wochenende. Und wir wollen mal hören, was er gesagt hat.
Das passiert auch mal. Wir sind auch nur Menschen. Also natürlich macht man Fehler. Wichtigste ist dann, dass man lernt von den Fehlern und einfach weiterarbeitet dran. Und dann eigentlich im nächsten Spiel, auch wenn es mal nicht klappt, auch wenn es Fußball nicht geht, einfach weiter kämpfen. Also dafür steht der FCK, den Kampf, der Wille. Und wenn wir das nächste Spiel machen, dann glaube ich 100% dran, dass wir das nächste Spiel gewinnen.
Das finde ich eine ganz interessante Aussage, denn er spricht ja bewusst auch mal an, wenn es spielerisch nicht funktioniert. Ja. Aber auch das habe ich persönlich vermisst jetzt am Sonntag, dass mal einer wirklich mal vorne rangeht und auch mal mit einem Foul oder mit irgendeiner Aktion. Da ist Handlungsbedarf.
Das, was wir kennen vom FCK, ich sag's mal ganz plakativ, mal ein Umhauen, das fehlt im Moment so. Das ist das, was auch die Leute erwarten. Und das war einfach nicht da. Wir haben uns ergeben.
Da hast du aber im Normalfall so jemanden wie einen Marlon Ritter, der das zu großen Teilen in der Saison gut gemacht hat. Weil ich glaube, Marlon Ritter, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, das ist jemand, den möchtest du als Gegenspieler nicht haben. Der ist unangenehm, der ist giftig. Der hat ja hier auch schon erzählt, dass er gerne mal den ein oder anderen Spruch ablässt seinen Mitspielern gegenüber. Aber du merkst dann einfach, wenn bei allen die Köpfe hängen, dann ist da auch ein Marlon Ritter dabei und der spielt dann nicht sein Niveau.
Und dann hat auch noch der gesperrte Boris Tomjak gefehlt, der das auch kann, auch mal reingehen und auch mal unangenehm im Zweikampf.
Aber vielleicht auch ein bisschen zu sehr, weil
ja gut, sonst wäre er wahrscheinlich
Platzverweis
nicht gesperrt.
Ja.
Das kommt aber bei Abwehrspielern immer mal vor. Ich habe mich lange mit ihm unterhalten, nachdem die Sperre da war. Und er war etwas enttäuscht über den Regotta von Greuther Fürth, dass er sagte, ihm hat er gesagt, das war gar nichts. Sagt das langt aber nicht. Wenn der zum Schiedsrichter gegangen wäre und hätte gesagt, war nichts, dann wäre er nicht gesperrt worden oder vielleicht nur ein Spiel und so drei Spiele. Aber es ist so, wie du sagst, gegen Ritter möchte ich auch nicht spielen. Er behauptet von sich, er ist link, wie auch immer, ist auch, das ist absolut in Ordnung, braucht man gar nicht reden. Aber genau, was wir jetzt eben gesagt haben, die Köpfe waren unten. Und da ist auch kein Marlon Ritter derjenige, der dann plötzlich den Kopf hochträgt. Aber auch das muss besprochen werden. Hier geht es weniger um Training, hier geht es um psychologischen Effekt für die Spieler.
Und was auch besprochen werden muss, normalerweise sagt man, wenn es nicht läuft, sind zumindest die Fans da.
Ja.
Ich fand, das muss man auch mal ehrlich ansprechen, die Performance auf den Rängen auch schwach. gegen Kiel. Und auch man merkt es, klar, im Moment läuft es nicht. Du hast es angesprochen, ein Punkt aus den letzten 5 Spielen. Natürlich sind die Leute enttäuscht, natürlich sind sie sauer. Aber wenn es dann irgendwann anfängt, dass applaudiert wird, wenn jemand ausgewechselt wird, so wie bei Jean Zimmer, oder dass die Leute permanent unruhig werden, wenn jemand einen Rückpass spielt, das verunsichert die Mannschaft ja umso mehr.
Ja.
Und das ist was, da hätte ich mir ein bisschen mehr Feingefühl gewünscht in dem Moment von den Leuten, weil ich glaube, dass das dann der entscheidende Faktor sein kann, der dann auch die Mannschaft zum Aufwachen bringt.
Kommt noch dazu. Das aber ist auch im Additiv zu sehen, ne?
Aber auch das kennt man ja von Betze.
Ja.
Himmelhoch jauchzend und absolut. Dann direkt wieder.
Aber das hat genau in das Bild vom Sonntag gepasst. Mhm. Wir haben zu viele Rückpässe gespielt. Die Leute sehen, wir liegen 0-2 zurück. Und da kommt noch ein Rückpass und noch ein Rückpass. Bei einem Rückpass von Kevin Kraus rutscht der Torwart noch aus. Das war vorm 1-0. Ja. Wenn wir uns erinnern, da hätte es schon eng stehen können. Mhm. Und das sind alles so Dinge. In der Summe war einfach der Sonntag gebraucht, muss man ganz ehrlich sagen,
was auch von den Zuschauern. Was mir auch noch auffiel, bleiben wir beim Thema Zuschauer, ja. Habe ich seit langem nicht gesehen, die Zuschauer auf der Haupttribüne, die dann in der 85.
nach Hause gegangen.
Schön mal zum Parkplatz gehen, damit sie wegkommen.
Ja.
Das kriegen die Spieler ja auch mit, so nach dem Motto, die trauen uns ja sowieso nichts mehr.
Ja.
Also das ist ja so ein Kreislauf, der dann
entsteht. Und gerade auf dem Betze hat man es ja schon mehrfach erlebt, dass in den Schlussminuten noch einiges passiert. Ja. Ne?
Genau.
Und auch in der vergangenen Saison schon. Also da waren ja echt einige Spiele schon dabei, die dann in der Nachspielzeit noch gedreht wurden oder zumindest auf Unentschieden gestellt wurden. Von daher, das hat man auch in den sozialen Medien mehrfach gelesen, da haben sich viele auch enttäuscht geäußert und gesagt, so wer vor Abpfiff geht und wer die Mannschaft unnötigerweise auspfeift, der hat eigentlich nichts verloren auf dem Betze. Ne? Kritik ist erlaubt, aber Support muss auch sein.
Ich denke aber, dass keiner von den fast 40.000 Zuschauern wieder, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen,
38.900,
wie auch immer, dass viele, was wir ja vorhin auch sagten, das Gefühl hatten, wir können jetzt noch ein Tor machen.
Das
war einfach nicht da. Es waren ja keine Torchancen die letzten 10 Minuten. Nichts war da. Im Gegenteil. Wir waren ja froh, dass es nur 3-0 stand. Ich habe eher noch mit dem Konter gerechnet, weil du musst ja aufmachen, wie auch immer. Aber keiner von den Zuschauern hat damit gerechnet, dass wir da noch ein Tor machen können.
Haken wir diesen gebrauchten Tag mal ab, aber an den ehemaligen Torhüter Andreas Lute, Julian Krahl, da gab es ja diesen Wechsel nach der roten Karte gegen Lute.
Ja.
Bist du mit dieser Entscheidung zufrieden? Hättest du die eventuell auch so damals, wenn du die Situation gehabt hättest?
Hypothetische Frage. Ich hatte ja auch mit Gary Ehrmann, mit Michael Serr zwei gute Torleute, wie auch immer. Ehrmann hat sich verletzt, dann habe ich den Serr ins Tor gestellt und habe ihn auch nicht mal rausgenommen. Mhm. So, das war, und obwohl wir im Abstiegskampf waren, muss man einfach so sagen. Also im Moment fühle ich mit dem Julian Krahl, es ist für mich ein ganz armer Kerl. Wir haben jetzt 14 Spiele und 28 Gegentore. Das heißt, pro Spiel 2 Gegentore.
Und noch nicht einmal zu Null
gespielt. Ja, noch nicht einmal zu Null. Und da kriegst du auch nicht das Selbstvertrauen, wenn du solche Tore kriegst, wie jetzt das 1-0 oder das 2-0. Hast du auch kein Selbstvertrauen, wie auch immer. Er hat sich ja sogar noch verletzt und das wäre es 2-0 gewesen, wenn er sich da nicht reinhaut. Aber nochmal, es ist Aufgabe der Trainer. Wir haben einen Torwarttrainer, die beobachten sich die ganze Woche und ich weiß es nicht, wie ich gehandelt hätte. Keine Frage. Aber gehen wir mal hypothetisch davon aus, wir wechseln jetzt die Torleute. Und dann passiert dem Andreas Lute was. Dann habe ich zwei Verunsicherte. Also es ist eine ganz, ganz schwere Entscheidung. Und letztendlich ist der Torwart immer das schwächste Glied. Wenn am 16er einer über den Ball tritt und dir als Torwart geht der Ball durch die Beine, bist du der Depp. Da muss man einfach so sagen.
Und es bringt ja, wie du richtigerweise sagst, auch nicht ständig hin und her zu
wechseln. Nein,
jetzt auch nicht im Sinne des
Erfinders. Der Julian Krahl hat ja nicht enttäuscht, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das Tor gegen HSV, das wird er ganz lange im Rucksack mit sich tragen.
Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass er seitdem ein bisschen verunsichert ist. Das also ist nicht, dass er kapitale Böcke schießt, sondern einfach, er wirkt so auch, gerade wenn es um die Spieleröffnung geht, mal einen Ball wegschlagen. Oder
diese Souveränität ist nicht mehr so ganz
da. Hat man so das Gefühl, dass er da einfach ein bisschen verängstigt ist, aber das heißt verängstigt, verunsichert ist vielleicht.
Ja, ich glaube, er ist ein junger Torwart, wie auch immer. Er braucht auch die Sicherheit seiner Abwehr, seiner Vorderleute. Die braucht er auch, um selbst mehr Selbstvertrauen zu bekommen. Und das ist eben im Moment, wenn du schon ins Spiel gehst und sagst, wir haben noch nie zu Null gespielt, wir kriegen pro Spiel 2 Tore, dann bist du, wenn du ins Spiel gehst, nicht voller Selbstvertrauen. Und meistens sind es auch Tore, was soll er beim ersten Tor machen gegen Kiel? Was soll er in Wien machen? Zwei abgefälschte Tore. Das sind alles so Dinge, wo du sagst, im Moment läuft alles. Letztes Jahr lief es gut in der Vorrunde und jetzt läuft vieles gegen uns. Und wenn du aufhörst, wir hatten vorhin gesagt, aufgeben. Ich denke an einen guten Spruch von Schuster. Aufgeben kann ich einen Brief oder ein Päckchen. Aber die Mannschaft muss weiter kämpfen, daran glauben, dass sie es besser können.
Und sie können es ja besser, sie haben es ja mehrfach gesagt.
Keine Frage.
Drei Versuche bzw. Spiele gibt es noch in der Vorrunde. Samstagabend in Magdeburg, ja. Dann gegen Hertha und in Braunschweig. Dazwischen dieses Pokalspiel, ja, gegen den ersten FC Nürnberg. Da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, Nürnberg Zweitligist, wir haben Köln geschlagen, dass diese Erwartungshaltung auch bei den Fans wieder sehr groß ist und die Mannschaft vielleicht verunsichert ist. Andererseits kann diese Partie und der Einzug ins Viertelfinale ja auch wieder so einen Schalter umlegen.
Oder? Ja, korrekt. Das Schlimme ist das Pokalspiel gegen Nürnberg. Das entscheidende Spiel ist jetzt am Samstag in, ja, Magdeburg. Und wer in Magdeburg schon an das Spiel denkt gegen Nürnberg, der wird wieder keine 100% bringen. Oder Angst hat, sich zu verletzen, dass er dann im Pokalspiel nicht spielen kann. Das ist eine ganz große Gefahr. Das kennen wir, wie auch immer. Es muss sich fokussiert werden auf Magdeburg. Das andere kommt dann automatisch. Ist aber die große Chance.
Aber ich glaube, also glaubt ihr wirklich, dass die Spieler den Pokal schon im Kopf haben? Ich glaube, das ist eher so ein Ding, das haben wir jetzt im Kopf. Die Fans freuen sich drauf, weil es wieder ein Highlight ist. Aber ich glaube schon, dass das auch das Trainerteam das hinkriegt, dass die sich auf Magdeburg fokussieren.
Ich hoffe, du hast recht.
Ich hoffe auch.
Ich hoffe, aber du hast recht.
Andererseits kann ja auch der Pokal vielleicht auch der Schlüssel sein, woran man sich auch wieder hochziehen kann.
Ja, habe ich ja gerade. Ja.
Also das natürlich ist im Prinzip das, was du auch angesprochen hast. Natürlich, das kann so und so ausgehen, aber vielleicht ist das in dieser Saison wirklich so ein bisschen der Anker. Ja. Aber natürlich, wenn man jetzt die Leute fragen würde, und das ist auch, glaube ich, oder nicht glaube ich, das ist auch meine Meinung, wenn man sich aussuchen könnte, lieber in der Liga oder im Pokal performen, dann glaube ich, wäre es der Mehrheit lieber, man würde eine gute Saison in der Liga spielen.
Gehe ich absolut mit. Priorität hat die Liga, keine Frage. Und wir reden über die letzten drei Spiele. Ich rede mal über die nächsten vier Spiele.
Ja,
wir spielen noch in Braunschweig und in St. Pauli. Ja. Also die kann ich nicht gerade so wegtun.
Ja gut, dazwischen gibt es wieder die Pause.
Richtig.
Köpfe frei und ein bisschen...
Wir spielen im Januar gegen den Tabellenersten. So, da kannst du nicht sagen, wir fahren mal hin und knallen die mal weg.
Nee. Also das, und die sind wirklich richtig gut drauf.
Genau, also wie auch immer. Deshalb sehe ich vier Spiele, auch wenn vier Wochen Pause sind, ganz egal.
Aber die Gradmesser sind meiner Meinung nach Magdeburg und Braunschweig.
Absolut.
Hertha klammere ich da auch nochmal aus. Die sind zwar punktgleich und in der Tabelle direkte Nachbarn, aber das ist auch eine Mannschaft, die auch vom Kader her sicherlich höhere Ansprüche hat und sich ja auch gefangen hat. Die haben auch schlecht gestartet, aber mittlerweile performen die auch ein bisschen besser. Magdeburg und Braunschweig, das sind die Spiele, da musst du punkten, meiner Meinung nach.
Ich lege mich mal fest und sage, aus den letzten Spielen holen wir 6 Punkte. Und dann sind wir gut, dann sind wir dabei. So, und wenn es nur 3 werden, dann bist du hinten dabei.
Wir werden das genau beobachten, kommen auf deine frühere Zeit zurück als Aktiver. Da gab es weder Torwarttrainer noch Torwarthandschuhe in den Anfangsphasen. Ja. Das war eine sehr interessante Zeit. Und wenn man sich alte Bilder, alte Filme mal anschaut, auch die Infrastruktur, Neudeutsch, war längst nicht so wie heute. Heute beheizter Trainingsplatz und so weiter und so weiter. Erzähl mal, wie das damals war, als du zum ersten FC Kaiserslautern aus Pirmasens gekommen bist.
Ja, das war ja 1967 und da war ja noch die ganz, ganz alte Holztribüne. Die wurde ja dann warm abgerissen, wie man so schön sagt, wie auch immer. Also ich hab,
warm saniert.
Warm saniert, ja, kann man ruhig sagen. Wenn man das miterlebt hat, wo wir uns umgezogen haben, also... Ich rede gern darüber, weiß aber, dass sich alles verändert hat, wie auch immer. Wir haben unsere Schuhe selbst geputzt, mussten wir, oder haben uns wir hatten zwei Betreuer, die waren im Stadion für alles zuständig. Den haben wir, wenn sie uns die Schuhe geputzt haben, 2 Mark gegeben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben im Winter trainiert ohne Handschuhe. Da gab's so Flaschen, die wurden mit Gas befüllt. Und wenn wir gespielt haben, und hat einer von den Zweien, von den Platzwarten, mir so ein Ding in die Hand gegeben, die habe ich dann hin und her gemacht. Wenn der Gegner kam, habe ich es hinten ins Tor gelegt, damit die Hände wenigstens warm waren. Oder bin ins Kaufhaus Herdi und habe mir Wollhandschuhe gekauft. Wollhandschuhe im Winter, wenn es nass ist, die waren überzogen mit Eis, wie auch immer. Und dann noch die Bälle dazu. Also man kann es sich überhaupt
ja,
nicht stimmt, vorstellen.
Die Bälle waren ja auch, die ja, wurden ja auch immer schwerer.
Ach, hello, das waren noch Lederbälle. Ne? Also es waren Lederbälle, die waren noch geschnürt. Und am Anfang.
Und eigenes Trainingstrikot hast du dir, glaube ich, auch mal gekauft.
Ich bin bei einem Spiel, da haben wir gegen Glasgow Rangers gespielt, dienstagsabends, bin ich ins Kaufhaus Wertheim und habe mir einen hellblauen Sweatshirt gekauft. Das hatte ich dann abends an.
Weil es gab quasi keine Torwartausrüstung.
Hast du mit Marker die Nummer hinten drauf geschrieben?
Nee, da war weder eine Nummer. Ich habe nur das Gefühl, ich habe jetzt mal einen brauchbaren Pulli an. So, es gab nichts, es gab definitiv nichts. Das hat sich erst entwickelt Anfang der 70er Jahre.
Stimmt das auch, dass Sepp Maier damals die Torwart-Handschuhe so ein bisschen als erster...
Der hat die erfunden. Aha. Das waren Lederhandschuhe und die waren dann überzogen an den Fingern mit Gummi. Wenn das aber jetzt nass war, nass und Gummi ist genauso wie Glatteis, ne? Das hat sich dann auch nicht durchgesetzt. Und erst später kam ja, nach 74, 75, kam ja das, was die Leute heute haben mit Schaumgummi. Mhm. Aber zu der damaligen Zeit, die hatte ich auch. Aber wie auch immer, die sind ja durch die Hände geflutscht, die Bälle. Dann lieber kein. Mhm. Oder, interessant war, als Hellström kam, hatten wir uns von einem englischen Torwart, Bonetti, jeweils 100 Handschuhe schicken lassen. Grüne Handschuhe. Die haben aber nur ein Training gehalten. Weil die dann kaputt waren. Aber du hattest was, die hast du dann mit Klebeband, hast du die im Handgelenk festgemacht, hast die nochmal gewaschen, vielleicht hielten die dann auch zweimal im Training, aber mehr wegschmeißen. Und so hat er immer hunderteweise uns versorgt.
Ronny Hellström, ja. 74 kam der nach einer super WM, hat dir dann den Platz weggenommen, aber ihr wart trotzdem Freunde, ihr wart Konkurrenten, aber auch Freunde. Da hat sich echt eine super Freundschaft entwickelt.
Ja, er hat zu mir mal gesagt, ich bin derjenige, der nach seiner Frau den meisten Kontakt mit ihm hat, weil wir waren ja immer zusammen in jedem Trainingslager.
Kopf ohne Arsch, wie man heutzutage sagt.
Ja,
ne?
Genau, Kopf ohne Arsch, wie auch immer. Wir haben uns ausgetauscht, wir haben uns gegenseitig geholfen. Also die Freundschaft hat gehalten bis zu seinem Tod.
Und ihr habt zusammen allerlei auch Schabernack getrieben, wenn man das so sagen kann. Es gibt so viele wirklich tolle Geschichten aus eurer gemeinsamen Zeit. Und ich glaube, eine Geschichte, die du uns mal erzählen kannst, ist, ihr wart, sag ich mal, wenn es ans Thema Waldlauf ging, wart ihr jetzt nicht unbedingt die als erstes hier geschrien haben und die da besonders gerne im Wald gelaufen sind.
Also wir waren immer froh, wenn es hieß Waldlauf. Da haben wir uns angeguckt, also nicht schon wieder. Aber egal. Aber irgendwann war uns das zu viel. Ich kann die Story vielleicht kurz erzählen. Das war bei Erich Rübbeck. Und wenn der Erich Rübbeck so einen gesprenkelten, weißen, dunklen Pulli anhatte, wussten wir, was kommt. War meistens nach verlorenen Spielen. Dann ist der war ja ein leidenschaftlicher Läufer. Und dann sind wir Richtung Quack raus, Kaiserslautern. Und da haben wir schon gedacht, oh je, jetzt geht's Richtung Hochspeyer. Und irgendwann, nee, kein Bock mehr, wie auch immer. Wir haben das Feld immer beobachtet von hinten. Aber der Abstand wurde groß. Dann haben wir gesagt, nee, geht nicht mehr. Wir konnten einfach nicht mehr. Und komischerweise oder durch Zufall waren da Waldarbeiter. So, und die haben wir gefragt, ob die Richtung Stadt war. Ja, wir sind fast fertig und müssen jetzt in die Stadt. Ja.
Und die hatten einen Traktor, ne?
Die hatten einen Traktor, da waren auch Bäume drauf. Wir zwar keine großen Stämme. Tja, und die haben uns mitgenommen. Wir haben uns hinten drauf gesetzt und hatten uns ans Stadion gefahren. Und dann haben wir uns im Klo versteckt, bis wir gehört haben, jetzt kommen die trampelnden Spieler und haben uns ein bisschen Wasser ins Gesicht gemacht und auch über die Kleider, damit man richtig geschwitzt aussahen und sind dann in die Kabine. Aber erst nachdem die fast schon beim Duschen waren, kamen wir und haben gehäschelt, wie wenn wir am Ende wären. Ja, und das fiel nicht auf, ne? Also den Spielern schon, aber da war auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Den Trainern fiel das nicht auf und das war gut.
Das kenne ich noch aus der Turnstunde damals, als sich gewisse Leute immer hinter der Weichbodenmatte versteckt haben und 2-3 Runden bei so einem Dauerlauf-Cooper-Test 12 Minuten ausgesetzt haben.
12 Minuten,
haben. Genau. Dann nach dieser aktiven Karriere ging es los mit der Trainertätigkeit. Ja. Und ich hab im Archiv beim SWR gesucht, ob ich dazu irgendwas Audiomäßiges finde. Habe ich leider nicht, aber es gibt vom 12.11.1987, damals schon mit dem Kollegen Bernd Schmidt, da lese ich jetzt mal vor, was in dem Text zu dieser damaligen Telefoninterviewnummer stand. 145. Trainerentlassung in der Bundesliga-Geschichte. Friedrich, also Atze Friedrich damals. Kommunikation zwischen Mannschaft und Trainer war schwierig. Gerücht, Bongartz wolle als Manager nach Schalke, spielte keine Rolle. Trainer nicht das einzige Problem. Maßnahme fiel mir nicht leicht. Assistenztrainer Ernst Diehl von seinem Posten zurückgetreten. Sepp Stabel vorübergehend hauptamtlicher Trainer. Das Zitat von damals. Wie war es denn damals, als Atze Friedrich zu dir kam und gesagt hat, jetzt machst du mal den Job?
Also ich hatte ja zum 1.7. die Amateurmannschaft trainiert.
Genau.
So, kam von meinem Heimatverein, da wo ich wohne, in Honigen. Das hat sich dann scheinbar rumgesprochen, weil wir in 4 Jahren 4-mal aufgestiegen sind, also 4-mal Meister. Und es war eben so, ich hatte damals auch Spieler wie Mario Basler, wie den Fabrizio Haier, die waren in der Mannschaft. Auch der Jürgen Lutz zum Beispiel, der Roger Lutz. Und wir spielten vorne mit in der Oberliga, was keiner erwartet hat, und haben auch einen ganz attraktiven Fußball gespielt. Und ich hatte abends um 6 Uhr Training und am 11.11. Geburtstag, Atze Friedrich, rief er mich an und sagte, du hast morgen um 3:30 Training. Nee, sage ich, also ich habe um 6 Uhr Training. Nein, wir treffen uns morgen früh um 10 Uhr auf der Geschäftsstelle. Ich habe soeben Hannes Bongartz entlassen und du wirst ab morgen die Profimannschaft übernehmen. So war das. Ja, aber wir hatten keinen Amateurtrainer.
Das muss man sich mal überlegen, ne?
So, und ich hatte keinen Assistenztrainer, weil Ernst Diehl ist zurückgetreten.
Stimmt.
Genau. Also ich stand dann da an dem Tag, am 12.11., hatte ab mittags die Profis zu trainieren und abends die Amateurmannschaft. Und das bis kurz vor Weihnachten. Ohne Assistent, ganz alleine. Samstags die Profis, freitags eventuell noch ein Spiel angeguckt von den Profis, gegen die wir spielen. Samstags die Profis, jene oder umgekehrt, und sonntags die Amateurmannschaft noch betreut. Und das ging bis kurz vor Weihnachten.
Da hast du auch gewusst abends, was du geschafft hast den Tag über.
Da war mit Schlafen eh nicht viel. Du musst ja, wenn ich mir angucke, dass heute die Spiele schon nach dem Spiel direkt analysiert werden. Ich habe eine VHS-Kassette gekriegt von den Spielen und die habe ich mir nachts angeguckt und habe dann aufgeschrieben, wer wo stand bei den Spielen. Denn ich musste ein Alibi haben, aber wir hatten keinen Fernseher. Also hatte ich gesagt, in der 35 Minuten, du hast da ein bisschen falsch gestanden. Ich war gar nicht da. Nee, das war nicht ich. Bis wir dann auch mal einen Fernseher hatten in dem Raum und gesagt haben, so, das legen wir mal die Kassette ein und gucken. Hab dann nach dem Spiel immer, egal, wir hatten ja auch mal Abendspiele, in der Nacht noch das Spiel mir angeguckt, nicht einmal, bis du alle Sequenzen draußen hattest. Da gehen ja auch Minuten oder Stunden drauf. Und dann habe ich das morgens thematisiert. Nicht, und wie gesagt, ich war ganz alleine.
Wenn du dir heute diese Situation anschaust, da gibt es nicht nur bei den Bayern, sondern in jeder Profimannschaft einen Cheftrainer, zahlreiche Co-Trainer, Torwarttrainer, Videoanalysten und so weiter und so weiter. Allein der medizinische Staff. Ja. Dazu kommt noch bei gewissen Premier League-Mannschaften der Koch. Das weiß ich vom FC Liverpool, die haben dann einen eigenen Koch.
Ernährungsberater.
Und so weiter und so weiter. Ja. Ist diese Spirale vielleicht ein Stück weit überdreht oder ist das einfach der Zeit geschuldet, dass die Entwicklung so ist, wie sie ist?
Es ist der Zeit geschuldet. Wenn ich jetzt bei den Trainingseinheiten ab und zu bin, dann sehe ich ja auch, der Oliver Schäfer ist ja der Athletiktrainer oder der Konditionstrainer, wie man sagt, dass die alle um den Oberkörper
zum Pulsmessgerät,
Impulsgeber, wie auch immer, und das wird aufgezeichnet in einem Gerät, was der Oliver Schäfer hat. Und er hat mir das mal gezeigt, sagt er, ich zeig dir jetzt nur mal, wie eine Excel-Tabelle, ich zeig dir jetzt nur mal, da wird jeder Sprint wird aufgezeichnet. Wie hoch die springen, wie schnell die sind auf den ersten Metern. Sagt er, ich zeig dir jetzt mal 10 Spalten, aber das sind über 100.
Diese Laptop-Trainer, da muss ich jetzt nochmal einhaken. Ja. Just vor einigen Tagen U17-Weltmeisterschaft Deutschland gegen Spanien. Da habe ich mir so eine Statistik mal angeschaut. Da war Spanien in allen Statistiken besser.
Mhm. Mehr Torchancen, mehr Ballbesitz.
Und Deutschland gewinnt.
Ja.
Diese Laptop-Trainer, natürlich gehört das mittlerweile dazu, aber gehört nicht auch dazu, einfach zu sehen, der ist im Spiel sehr gut, den kann ich bringen, auch wenn er im Training vielleicht nur bei 102 statt bei 105% ist,
um
es mal ein bisschen salopp auszudrücken.
Ja, also Fakt ist, diese Uhr drehen wir nicht zurück. Punkt aus. Es wird immer mehr, aber irgendwann kommen wir an eine Grenze, wo wir sagen, sorry, wir haben Augen, wir haben Gefühle, wir müssen gucken, dass wir wieder den Menschen erreichen und nicht die Maschine, die wir bedienen. Das ist ein Schlagwort, wo ich sage, zu viel ist zu viel. Es geht einfach nicht weiter. Die mentale Situation eines Spielers kannst du ja nicht messen. Das geht nicht. Wie fühlt er sich? Hat er im Moment Probleme? Oder hat er Anflug von Krankheit und so weiter? Das ist nicht messbar. Da muss ich mit den Spielern selbst reden. Aber alles, die ganze Physis, die kann ich eben messen wie Laktat. Also wenn mir jemand erzählt hat, 87, habe ich das Wort Laktat schon mal gehört. Ja, richtig. Aber wenn ich gesagt hätte, wir müssen Laktatmessung machen und gehen in die Sportschule Saarbrücken, hätten die gesagt, jetzt hat er so nicht mehr all, jetzt ist vorbei.
Aber was du angesprochen hast, ist, glaube ich, die entscheidende Komponente, nämlich die Komponente Mensch.
Ja.
Du kannst 100 Excel-Tabellen haben.
Genau.
Und ich glaube auch, dass bis zu einem gewissen Grad Erfolg auch sicherlich planbar ist oder sehr unterstützbar ist durch gewisse Maßnahmen. Ich glaube auch, dass die Vereine einfach mitziehen müssen, weil wenn einer das macht, müssen es die anderen irgendwann auch machen.
Ja.
Und es gibt einfach dann, ja, du musst dann jedes kleine, noch so kleine Rädchen versuchen zu drehen, weil irgendwann hast du, glaube ich, jede Übung, jede Spielform, alles mal gemacht. Aber bei all diesen Dingen ist das, was du gerade angesprochen hast, die Komponente Mensch, die kannst du nicht mit einplanen.
Nein.
Du kannst nicht mit einplanen, hat jemand schlecht geschlafen, steht er morgens auf, hat er vielleicht privat irgendwelche Probleme, die ihn beschäftigen, ist er im Kopf nicht frei.
Ja.
Du musst mit den Leuten reden.
Für mich ist das das Hauptthema. Wir sind Menschen, da hat sich von zu früher gar nichts geändert. Der Platz ist noch genauso groß, der Ball ist rund, die Tore sind genauso breit und genauso hoch. Es sind zwar jetzt runde Pfosten, früher waren sie viereckig. Aber die Spieler sind weiterhin Menschen und mit denen muss ich umgehen. Und das geht halt auch nicht, indem ich das ganz global mache, sondern ich muss mit jedem Einzelnen reden. Dann vielleicht auch mal, wenn es mannschaftsdienlich ist, im Verbund, Abwehr, Mittelfeld oder Angriff. Aber zunächst mal, was hat sich jetzt verleitet, Glimmern den Pass zu spielen und dann noch mit dem Außenriss zu spielen. Warum? Warst du da sicher oder hast du dich unsicher gefühlt? Um zu ergründen, was hat der Junge gedacht? Da muss natürlich der Spieler auch ehrlich sein. Keine
ist das
Frage.
Vielleicht auch ein Problem unserer Nachwuchsmannschaften auf DFB-Ebene, dass zu viel auf irgendwelche Tabellen geschaut wurde und deshalb diese Nachwuchsentwicklung so ein bisschen stagniert hat, weil die Spieler, die wirklich mit dem Kopf einfach Fußball spielen, weil die ein bisschen aussortiert worden sind, weil sie halt nicht diese Leistungen erfüllen, was Körpergröße, was Gewicht, was Sprungkraft und so weiter angeht.
Ja, es gab ja beim DFB oder bei der DFL Taskforce, die hat sich ja auch wieder aufgelöst zum Teil, wo die gesagt haben, uns fehlen wirklich die Straßenfußballer. Nicht nur das, ihr müsst jetzt das machen und das, sondern die Kreativität sollte wieder geschult werden. Aber wo ist das noch, in welchen Bereichen? Ich bin zwar ab und zu mal im NLZ und weiß, die kommen wieder, die gehören in die Bundesliga und sind auf einem guten Weg. Aber ich sehe jetzt nicht, dass da einer steht und hat den Computer nebendran. Mhm. Sondern die machen Spielformen, wie DFL sagt, und da sagt mir der Uwe Scher, ja, das machen wir seit 4 Jahren. Die sagen, ihr müsst kleine Spielformen haben, 3-3, 4-4. Sagt, das machen wir doch die ganze Zeit. Und das bringt dich natürlich weiter und nicht, das müsst ihr machen, alles so reglementiert. Da kommst du normalerweise nicht weiter.
Ich glaube, mit Blick auf die Uhr, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weiterreden mit Sepp Stabel. Aber mit Blick auf die Uhr wollen wir so langsam mal zum Ende kommen. Wir wollen aber mit Sepp Stabel auch das machen, was wir mit sämtlichen Spielern in den letzten Wochen hier gemacht haben. Und zwar unsere neue Aktion und die heißt
das Betze Freundebuch.
Genau, wir haben ein virtuelles Freundebuch und da bitten wir alle unsere Gäste, sich da einmal virtuell einzutragen. 5 kurze Fragen und wir beginnen damit. Mein Lieblingsessen. Was ist dein Lieblingsessen?
Das Sauerbraten mit Knödel.
Das klingt nach solider Hausmannskost.
Natürlich nur, wenn Rotkraut dabei ist, ja.
Der Sauerbraten reinig oder eher?
Nein, ganz normal. 8 Tage eingelegt.
Genau so.
Nee, süßen Sauerbraten mache ich nicht.
Ist jetzt nicht unbedingt das typische Sportleressen oder gab es das früher auch mal vorm Spiel?
Nee, überhaupt nicht. Nee, deshalb habe ich mir das aufgehoben bis nach meiner Karriere.
Deine Lieblingsmusik?
Aber, also kein Rock, kein teilweise Pop, aber ich höre gerne Abba zum Beispiel. Oder auch italienische Lieder, die höre ich sehr gerne.
Hat Ronny Hellström das auch sehr gerne gehört als Schwede? Nee,
gar nicht.
Nee, okay.
Aber alles andere, nee.
Okay.
Wir haben zwar öfters Musik gehört, aber er ist meistens eingeschlafen.
Diese Person würde ich gerne mal kennenlernen.
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich würde gerne kennenlernen Dirk Nowitzki.
Warum?
Er ist für mich ein sympathischer Mensch, der ganz vieles erreicht hat und trotzdem sehr bodenständig geblieben ist. Ist sozial engagiert und war für mich so als Sportler immer ein Vorbild. Den habe ich lange verfolgt, als er in Amerika war, und war immer überrascht, wie schnell er nach Verletzung zurückkam, wie er gearbeitet hat. Es gibt viele Filme über ihn. Ich glaube, ich habe die alle gesehen.
Ich glaube, das ist so ein bisschen der Fritz Walter des Basketballs. So als Vorbildfunktion. Und
auch wenn man das von der Seite sieht, ja.
Obwohl Fritz Walter ja nie aus seiner Heimat weggegangen ist.
Nein, aber für mich war halt ganz wichtig, überhaupt, als ich hierher gekommen bin, so Leute wie Fritz Walter kennenzulernen. Ich habe bei Werner Liebisch im Haus gewohnt, eine gewisse Zeit, aber Fritz Walter die Hand zu geben, das war, ich weiß nicht, man sagt, man wäscht dann 4 Wochen die Hand nicht, ne?
Diese Superkraft hätte ich gerne.
Das ist eine ganz, ganz schwere Frage. Also ich bin mit der Kraft, die ich hatte, sehr zufrieden. Da habe ich mir keine Gedanken gemacht, mehr Kraft zu haben.
Wenn ich kein Fußballer geworden wäre, wäre ich, und die Frage trifft bei dir ganz gut ins Schwarze, weil du warst ja auch nicht nur Fußballer.
Nee, ich war ja, ich war auch Leichtathlet. Ich glaube, das wissen auch die allerwenigsten, und hab Dreikampf gemacht, das gab es früher, und zwar Weitsprung, Hochsprung und 100-Meter-Lauf. Und da war ich auch Vizepfalzmeister, wie auch immer. Und ich glaube, das hätte ich weitergemacht. Da gab es noch die elektronische Messung, wo du zwischen Stangen durchgelaufen bist, ne? Die 100 Meter. Und ich glaube, da wäre ich vielleicht Leichtathlet geworden.
Weitsprung, ähnlich wie Hans-Peter Briegel, der ja auch aus der Leichtathletik kam.
Ja, absolut, absolut.
Aber auch im Berufsleben hast du noch was vorzuweisen.
Ja, ich hatte das wahnsinnige Glück, zunächst mal als ich noch aktiv war, meinen Sportjob zu eröffnen. Und nachdem ich dem Fußball AD gesagt habe und hatte wirklich keine Lust mehr, jedes Wochenende mit Bauchweh aufzustehen, wie spielt die Mannschaft und so weiter und so fort, hatte ich das Glück, für eine amerikanische Firma arbeiten zu dürfen. Bis zu meinem Rentenalter, bis 67, wo ich dann als Verkaufsdirektor gearbeitet habe.
Und ich glaube, was auch die wenigsten wissen, du warst mit deinem Sportshop quasi der Erste, der FCK-Fanartikel verkauft hat.
Genau. Das hat mich auch geprägt, weil wir waren ja oft in anderen Stadien. Und da habe ich gesehen, da entsteht irgendwas. Und es hat keiner gemacht, auch der FCK nicht. Und dann habe ich mir einen Laden gemietet und habe gesagt, so, ich fange jetzt mal an, was kann man machen? Und habe vieles mitgenommen von anderen Vereinen, gerade von Mönchengladbach. Gläser, Bären, Unterwäsche, Kinderschlafanzüge, Iriset-Bettwäsche. Ich hatte die Manschettenknöpfe von einer Firma aus Offenbach, wo Uli Hoeneß mich fragte, wo hast du die denn her? Wie auch immer, habe ich weitergegeben. Und das war natürlich ein Highlight. Und das Sortiment wurde immer größer und größer und größer. Und da war nur noch rot-weiß zu sehen. Und die kleinen T-Shirts, ab 128 hatte ich T-Shirt in weiß und rot mit einem Teufel vorne drauf. Extra machen lassen. Also das war toll.
Und erst später hat der Verein dann selber auch angefangen, Sachen zu verkaufen.
Ja, genau. Man hat vieles gekupfert dann, hat auch gefragt. Und dann ging eben der Kauf an in den Fanshops. Die hatten wir, ich weiß gar nicht, wann der erste Fanshop beim FCK aufgemacht
hat. Heute heißt das Merchandising. Da sind jede Menge Lizenzgebühren überall drauf.
Und die musste ich damals natürlich nicht bezahlen.
Genau.
Ne, und das war natürlich ein Riesenvorteil.
Was mir noch wichtig ist, ich würde gerne nochmal ganz kurz, auch wenn die Zeit vielleicht ein bisschen drängt, auf das Verhältnis zwischen dir und Ronny Hellström zurückkommen. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber es gibt so unfassbar viele Geschichten, Anekdoten aus der Zeit. Ja. An der Stelle auch eine Fanfrage, die über Ex reingekommen ist. Ja. Und zwar Sebastian fragt, da geht es um die Zeit, als der Ronny dann kam und dich quasi aus dem Tor verdrängt hat.
Ja.
Hast du mal an Abschied gedacht und wie war der Umgang untereinander?
Also es war ja so, dass ich 73, 74 im Kreis der Nationalmannschaft war. Ich war ja unter den letzten 5 Torleuten. Und plötzlich war die Nachricht, dass Hellström verpflichtet wurde. Aber vor der WM. Ne? Also nach der WM hat der Verein ihn nimmer gekriegt. Da brauchen wir gar nicht reden. Und da war für mich schon die Frage, bleibe ich jetzt oder gehe ich weg? Aber da ich sehr verbunden war mit dem Verein und die mir auch immer wieder signalisiert haben, wir brauchen dich, immer wieder einen Vertrag. Und ich auch 14 Tage vorher noch einen neuen Vertrag unterschrieben hatte, war die Frage relativ schnell beantwortet, wo ich sage, ich nehme das an, guck, wie er ist, gehen kann ich immer noch. So, und habe dann natürlich einen Menschen kennengelernt, der unsagbar freundlich war und beide sich gepusht haben. Wir hatten keinen Torwarttrainer. Ich habe aber von der ersten Sekunde gemerkt, der will genau das, was ich auch will. Der will noch besser werden. Der will das alles verstehen, die Mannschaft. Und wir haben uns sehr gut verstanden bis zum Schluss. Und er hat auch was gemacht, was heute, weiß nicht, ob das noch so ist. Wir hatten mal ein Spiel, da hat er nicht so gut ausgesehen. Und dann hat mich Kalli Feldkamp ins Tor gestellt. Und da kam er und hat mir alles Gute gewünscht. Und das war toll. Echt toll.
Toller Mensch.
Toller Mensch.
Toller Mensch. Toller Mensch. Sagt echt jeder, der ihn kennengelernt hat.
Gibt keinen, der was anderes sagt. Nee. Und es gibt eine Geschichte, ohne dass du die erzählt hast, lasse ich dich ja auch nicht raus. Es gab mal eine Zeit, da war der FCK auch international noch ein bisschen unterwegs, auch um sich zu präsentieren, jetzt nicht unbedingt um Punktspiele zu spielen, aber um sich zu präsentieren, vorzubereiten, wie auch immer. Ja. Und ich glaube, du bist bis heute der einzige FCK-Spieler, der von sich behaupten kann, dass er auf einer Dienstreise mit dem Leben bedroht worden ist. Da gibt's eine Geschichte aus Kolumbien. Was war da los?
Ja, wir waren ja 14 Tage in Amerika, Nord- und Südamerika-Reise, hatten viele Spiele und das war in Cali in Kolumbien. Da hatte Julio Iglesias hatte ein Konzert und wir waren eingeladen. Und am nächsten Tag fand da eine Party statt. Da das am Ende der Runde war, durften wir machen, was wir wollten. Also es muss nicht so sein, dass wir da, was weiß ich, Tequila ohne Ende oder irgendwas getrunken haben. Wir waren da auf dieser Party und in jungen Jahren, wie auch immer, oder auch Eltern, ich tanze eben gern oder hab gern getanzt und hab dann eine Dame aufgefordert. Das ging so ein paar Minuten, bis dann einer auf mich zukam und hat mir einen Revolver an die Schläfe gehalten. Und du tanzt nicht, auf Englisch dann, du tanzt nicht mit meiner Frau. Das dulde ich nicht und hau ab. So, Ronny war vielleicht 2 Meter weg. Also so schnell waren wir noch nie aus diesem Lokal verschwunden.
Schneller als beim Waldlauf.
Absolut. Wir sind weg und das Schlimme war, du konntest natürlich in der Nacht nicht schlafen. Wir hatten Angst und haben selbst noch auf dem Rollfeld in Cali, wo wir weggeflogen sind, noch rückwärts geguckt, ob der nicht nochmal auftaucht. Und das war ein Erlebnis, das erste Mal brauchst du es nicht. Du weißt ja nicht, ist sie geladen oder ist das Spielzeugpistole. Du siehst nur, der hat eine Pistole und hält die dir an den Kopf. Also war nicht schön.
Mit der Geschichte hast du jetzt eine Fanfrage zum Teil schon beantwortet. Ja. K-Town Fighter hat nämlich danach gefragt, was das Skurrilste war, was du beim FCK erlebt hast. Das war sicherlich diese Geschichte. Ja, genau. Er hat aber auch gefragt, was war dein schönstes Erlebnis beim FCK?
Ach ja, also das Schönste, viele sagen, das waren das 7-4 gegen Bayern. Vom Spielen her, ich sag für mich, gut, ich war da verletzt, das war ja 73, keine Frage. Aber wir hatten mal, als die Nordtribüne umgebaut wurde, ein Spiel in Ludwigshafen gegen die Bayern vor 61.000 Zuschauern.
Bis heute das FCK-Heimspiel mit den meisten Zuschauern.
Genau. Wir sind die allerwenigsten, komischerweise. Und zwar im Südweststadion, da haben wir 3-1 gewonnen, auch gegen die Weltmeister. Das war für mich ein super Erlebnis, aber natürlich auch Erivan. Logisch, wenn du im internationalen Wettbewerb dafür sorgst, einen Elfmeter zu halten, kommst dadurch weiter. Das ist natürlich ein Erlebnis, das ist genial.
Mit dieser schönen Geschichte wollen wir diesen Podcast heute mal beenden. Südweststadion übrigens, Oberliga Arminia Ludwigshafen vor 143 war, glaube ich, das letzte Spiel. Das sieht aus wie ein Biotop mittlerweile.
Absolut, absolut. Ja,
aber das nur am Rande. Ja. Wir haben uns sehr gefreut über deinen Besuch hier. Ich habe es ja schon mal gesagt, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weiterreden, Sebastian.
Definitiv, definitiv.
Also, wunderbar.
Gibt noch viele Geschichten.
Es gibt noch viele Geschichten. Eine zweite Folge mit dir ist ja nicht ausgeschlossen. Fürs Erste bedanken wir uns bei dir. Hoffen, dass der FCK wieder zurückfindet in die Spur. Ja. Am besten noch direkt in Magdeburg am Samstag. Ja. Herzlichen Dank für den Besuch, Sepp Stabel.
Vielen Dank für die Einladung nochmal. Hat viel Spaß gemacht.
Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast.